Unternehmen, die schnell wachsen, die brauchen diese Mittel, um Investitionen zu machen. Wenn ich keine Rücklagen habe, laufe ich in die Gefahr, dass ich meine laufenden Kosten nicht abdecken kann. Das heißt, dass ohne Liquidität kann ich nichts unternehmen. Ich bin nur im Day-to-Day versunken und ich arbeite eher im Unternehmen und nicht am Unternehmen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Liquiditätsmanagement als Schlüssel zum Unternehmenserfolg mit der Gründerin des Finanzberatungsunternehmens Counting the Apples, Rebecca Troch. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Willkommen zum Podcast Besser gründen von fürgründer.de. Liquidität ist nicht alles, doch ohne Liquidität ist alles nichts. Und vor einiger Zeit haben wir hier im Podcast über das Thema Insolvenz gesprochen. Nun wollen wir jedoch stärker einen Fokus auf die Prävention von Liquiditätsproblemen legen. Dazu ist Rebecca Troch zu Gast. Rebecca blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Finanzcontrolling verschiedener Unternehmen und Branchen zurück. Mittlerweile hat sie sich mit ihrem Unternehmen Counting the Apples selbstständig gemacht und unterstützt Startups und Unternehmen als Interim oder Virtual CFO. Hallo Rebecca.
Guten Morgen.
Rebecca, eine Frage, die mich natürlich aus Sicht von Fürgründer besonders interessiert. Warum hast du dich selbstständig gemacht?
Also das hat mehrere Gründe. Definitiv das erste ist, dass ich gemerkt habe, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, mehr Mehrwert zu bringen. Ich war jahrelang im Konzern tätig und das gibt definitiv ein gutes Gefühl an Sicherheit, aber man kann wenig eigene Initiative reinbringen, eigene Ideen. Und auch wenn viele Konzerne sich viel Mühe machen, jede einzelne Person einzubringen mit ihren Stärken und Schwächen, man ist trotzdem ein Teil vom Team, von einer Struktur oder von einer Infrastruktur. Und ich habe gemerkt, dass das nicht nur das gewesen sein muss. Und dann auf der anderen Seite hatte ich in der Zwischenzeit viele Inhaber und Gründerinnen kennengelernt, die zu klein waren, um ein CFO oder jemanden im Controlling zu haben. Und die haben mich immer wieder gefragt, so, hey, kannst du mal ein bisschen unterstützen? Ich brauche ein Reporting. Ich weiß nicht, wo ich mit meinen Finanzen stehe. Ich muss ein zweites, drittes Salon aufmachen. Also wie gehe ich das an? Auch Gespräche mit Banken oder mit potenziellen Investoren, wie mache ich das? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass auch ich bin Mutter von drei Mädels, dass das im Konzern nicht immer einfach ist, alles zu vereinbaren, und habe ich mich selbstständig gemacht. Nicht, weil ich weniger arbeiten wolle, weil ich glaube, alle Gründer können sich damit identifizieren, dass es nicht weniger Arbeit ist, sondern anders. Und ich bin, hoffe ich, eine bessere Vorbildfunktion für meine Kinder, aber auch eine bessere Person an sich und für unsere Kunden.
Was aber eine schöne Motivation zu gründen. Ne? Es sind auch verschiedene Triebkräfte da, ne? So ein bisschen auch das Thema nach Selbstverwirklichung und auch größerer Wirksamkeit. Und gleichzeitig hast du ja eindeutig auch ein starkes Bedürfnis auf Kundenseite oder auf der Seite der potenziellen Kunden nach dem, was du quasi bieten kannst, geliefert. Und dann eben auch nochmal dieser Punkt, wie kann man das vielleicht mit dem eigenen Leben und der Lebenssituation besser vereinbaren. Insofern glaube ich, ein ganz guter Auftakt, da in die Selbstständigkeit zu gehen, trotz oder gleichzeitig eben aber mit dieser großen Verantwortung auch vor dem Hintergrund der Familie.
100%. Ja, aber das zieht einem eher als Druck machen. Das zieht einem wirklich besser zu sein, so, und sich darauf auf das Wichtigste zu fokussieren, so eher.
Du hast ja gerade schon ausgeführt, dass schon bevor du selbstständig warst, viele Gründer, Unternehmer auf dich zugekommen sind mit Fragen rund um ihre Finanzen. Von daher, bevor wir jetzt gleich noch sehr, sehr tief darin einsteigen, wie man es richtig machen sollte, was sind dann erstmal grundsätzlich die drei größten Fehler, die dir in deiner Praxis beim Thema Liquidität begegnet sind, die häufig gemacht werden?
Also das erste ist zu denken, dass meine Liquidität ist mein Kontostand. Mhm. Das ist der erste Fehler. Viele steuern nach Kontostand. Und das bringt mir ja meinen jetzigen Standort, aber das hilft mir nicht zu planen, weil die eine Aufnahme von heute gibt mir nicht das, wo ich hin muss oder kann mit meinem Unternehmen. Und Liquidität ist nicht Kontostand, definitiv. Das zweite ist, dass viele Gründerinnen und Inhabern haben ein starkes Bedürfnis, genauso wie ich, als ich gestartet bin, ein tolles Produkt oder eine super gute Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Oft fängt das so an, ich löse ein Problem für mich oder für Leute, die ich kenne. Alles klar, ich denke, das kann größer werden und ich mache das. Aber auf der anderen Seite ist die Komfortzone überhaupt nicht Finanzen. Das heißt, dass man vernachlässigt das ein bisschen. Man steuert mit der BWA, obwohl die BWA nur vergangenheitsbezogen ist. Und man plant nicht so richtig. Und dann kommt man immer wieder in diese Liquiditätsengpässe, die unvorhersehbar sind, also gefühlt unvorhersehbar sind. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass dadurch, dass das nicht die Komfortzone ist, man trifft nicht die richtigen Entscheidungen oder die Entscheidungen, die vielleicht einem ein bisschen wehtun, aber dann, ich gehe gar nicht dahin. Und das fängt mit Pricing und mit Marge an und das endet wirklich mit Zahlungsmodalitäten und Forderungsmanagement so. Mhm.
Drei, glaube ich, ganz, ganz spannende Punkte. Wir hatten auch den Raphael Fellmer von Surplus zu Gast, der ja durch eine Insolvenz durchgehen musste. Und ich habe ihn da auch nach seinen Erfahrungen gefragt, was er vielleicht anders gemacht hätte oder welche Tipps er hat für Startups, die da in einem ähnlichen Umfeld oder Bereich dann unterwegs sind. Und er hat den Tipp gegeben, sich mal wirklich dann hinzusetzen. Das bezieht sich jetzt auf deinen dritten Punkt, ne? Diese Entscheidung zu treffen, die wehtun und dann wirklich mal zu sagen, okay, was muss ich jetzt vielleicht abschneiden, ja, damit ich auf Dauer oder auf mittelfristige Sicht überleben kann, auch wenn dieses Trennen dann einfach wehtut. Aber wie kann ich quasi erstmal es wieder hinbekommen, wieder genug Spielraum zu haben und nicht so hier mal was, da mal was, sondern wirklich vielleicht auch ganz gravierende Entscheidungen zu tun, gerade wenn sich das schon anzeigt, ne, dass ich Liquiditätsprobleme bekomme, dass man da durchaus dann auch sehr unbequeme und sehr schwerwiegende Entscheidungen treffen muss, um dann aber wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Also das glaube ich auch da nochmal ein ganz wichtiger Tipp, manchmal wirklich unbequeme Entscheidungen treffen zu müssen.
Total. Und das ist auch nicht nur für kleine Unternehmen wichtig, weil das hat nun mal einen Namen, das heißt konsolidieren. Mhm. Und eine Konsolidierung ist immer sehr sinnvoll nach einer Wachstumsphase, weil da baut man die Basis, um wieder wachsen zu können. Aber ohne diese Konsolidierung ist ein weiteres langfristiges profitables Wachsen oft nicht möglich, sagen wir mal so.
Du hast interessanterweise auch gleich zum Anfang gesagt, der Kontostand ist nicht meine Liquidität, das darf man nicht gleichsetzen. Was wir auch häufig hören, was auch noch nicht so ganz klar ist in der Definition, ist dieser Unterschied zwischen Umsatz und Liquidität. Also ist mein Umsatz nicht eigentlich meine Liquidität?
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Naja, also es gibt eigentlich zwei große Begriffe. Das ist Umsatz und Profit und das ist dann Einnahmen, Ausgaben, also Cash und Liquidität. Und die beiden passen oft nicht miteinander. Es ist nicht, weil ich Umsatz mache, dass ich das Geld bekomme oder dass es eine Cash-Bewegung gibt. Das heißt, das Umsatz ist tatsächlich eine operative Zahl. Das heißt, ich habe was verkauft. Alles klar, ich habe eine Rechnung geschrieben, aber das heißt nicht, dass ich dann das Geld wirklich bekomme oder dass es eine Cash-Bewegung dafür gibt. Mhm. Umsatz sind Einnahmen für meine Dienstleistung oder mein Produkt und Liquidität ist wirklich meine Einnahmen Cash aus minus Ausgaben Cash und das ist das, was übrig bleibt.
Wo gibt es denn da häufig Stolpersteine, wenn du jetzt sagst, naja, ich habe eine Rechnung geschrieben, dann wird die doch bezahlt, oder nicht?
Also klar, definitiv, das ist das Ziel. Nur, also wir haben zum Beispiel Kunden, die als Kunde große Unternehmen haben, wie also ganz große Konzerne, deutsche und im Ausland. Und da versuchen die großen Konzerne, ihre eigenen Spielregeln einzusetzen. Das heißt, dass teilweise ist die Zahlung nach Projektabschluss 30 bis 60 Tage. Das heißt, dass wenn das Projekt 6 Monate dauert oder sogar länger teilweise und dann dazu kommen 2 oder 3 Monate, dann muss ich fast ein Jahr warten auf meine Rechnung. Das sind so, also das ist wirklich überspitzt. Aber viele Inhaber trauen sich nicht, vernünftige Zahlungsmodalitäten einzusetzen. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass als Inhaber will man wirklich viel geben und hat vielleicht eine Herausforderung, irgendwas einzunehmen. Das heißt, dass wenn die Rechnung geschrieben wird, dann, und die ist vielleicht in 2, 3 oder 4 Wochen fällig, dann lässt man noch ein paar Wochen dazu. Mhm. Das kann ein großes, obwohl das Geld schon ausgegeben worden ist, weil das Projekt fertig ist. Und das ist wirklich eine größere Herausforderung, weil der Umsatz ist schon drin, aber das Geld noch nicht.
Ja. Auch so dieses Thema, ne? Abschlagszahlung und so weiter, das gehört da halt alles mit ein. Ja. Und so kann es dann einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Umsatz und Liquidität geben. Ja. Ist auch ganz, ganz wichtig in der Finanzplanung wirklich zu berücksichtigen. Das eine ist halt die Umsatzplanung, die G&V, und das andere
Cashflow-Planung, oder?
Genau. Du hast im Vorgespräch gesagt, Liquidität ist der Treibstoff für alles. Hm. Erklär doch bitte, was du damit genau meinst.
Für Unternehmen, die entweder im Mittelstand sind, das heißt, dass sie sind schon, die haben schon eine Größe erreicht und die wollen sich weiterentwickeln, oder Unternehmen, die schnell wachsen, die brauchen diese Mittel, um beides zu machen. Die brauchen diese Mittel, um Investitionen zu machen. Das heißt, dass wenn ich wirklich Dinge ersetzen will oder einen zweiten Standort aufmachen möchte oder dann mein Team erweitern, weil ich ein neues Produkt auf den Markt bringen will, dann brauche ich diese Rücklagen, um das tatsächlich zu machen. Wenn ich keine Rücklagen habe, laufe ich in die Gefahr, dass ich meine laufenden Kosten nicht abdecken kann, und b, dann kann ich die notwendigen Investments für meine Firma nicht tätigen. Und das sind so zwei Dinge, die einfach, obwohl die nichts miteinander zu tun haben, aber sehr eng verbunden sind. So. Mhm. Und diese Investments, davon lebt eine Firma, sich zu entwickeln, was die Produkte oder die Dienstleistungen angeht, oder wirklich in neue Maschinen oder in neue Standorte investieren zu können, wenn man wachsen will. Und diese zwei Dinge sind total wichtig fürs Unternehmen. Das heißt, ohne Liquidität kann ich nichts unternehmen. Ich bin nur mit dem Day-to-Day, im Day-to-Day versunken, und ich arbeite eher im Unternehmen und nicht am Unternehmen.
Es ist vor allen Dingen ja Investitionen in die Zukunft.
Total.
Ich glaube, ein anderer Faktor ist auch noch, was wir vor 4 Jahren, für alle, die sich vielleicht nicht ganz genau erinnern, das war so die Corona-Krise, die damals angefangen hat. Was viele da zum ersten Mal wirklich auf dem Schirm hatten, war, es geht nicht einfach so weiter, wie wir immer gedacht haben. Du hast so ein bisschen Wachstum, alles ist relativ ruhig, man kann in der eigenen Planung das vorhersehen. Ne? Man rechnet nicht mit größeren Ausschlägen. Und jetzt war plötzlich dann Corona da und alle haben gemerkt, meine eigene Szenarienplanung. Also was kann eigentlich so dieser Worst Case sein, der passiert?
Ja.
Also entweder habe ich das gar nicht gemacht, weil ich eigentlich gar nicht davon ausgegangen bin, dass mal irgendwas Schlimmeres passiert, oder ich habe mit vielleicht 5% Umsatzrückgang mal kalkuliert, dass ich das abpuffern kann. Und jetzt hatten wir ja Branchen teilweise, die 100% Umsatzrückgang haben. Ne? 50 oder 40 oder 30.
Genau.
Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den viele seitdem ein Stück weit stärker auf der Agenda hatten, oder dann eben auch nochmal ein bisschen verstärkt durch die weiteren externen Krisen, die es dann gab, und auch das Thema, dass Investoren viel, viel stärker auf Profitabilität geschaut haben und weniger oder nicht mehr so ganz laissez-faire unterwegs waren mit, okay, Cashburn, kein Problem. Kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, was du da auch in deiner Erfahrung gesehen hast?
Ja, Corona war für uns definitiv eine Chance, weil viele Unternehmen haben gemerkt, dass Liquidität doch eine größere Rolle spielt. Man darf nicht vergessen, als Corona gekommen oder stattgefunden hat, oder diese Corona-Krise gekommen ist, wir kamen von vielen Jahren, wo die Wirtschaft sehr gut war. Also wo viele Firmen sehr gut gelaufen sind. Und dann auf einmal, vielleicht wenn man keine Planung gemacht hat oder keine Rücklagen aufgebaut hat, auf einmal auf null für Firmen, die viel investiert haben und Teams aufgebaut haben und so weiter, vielleicht ohne genug Rücklagen, weil man hat auch bei Corona gemerkt, dass diese Faustregel, 3 Monate Fixkosten an Rücklagen zu haben, hat definitiv nicht gereicht. Teilweise mussten ein paar Firmen über 7 oder 8 Monate zumachen. Und diese Rücklagen aufbauen spielt eine Riesenrolle für die Zukunft oder für die Entwicklung des Unternehmens. Und diese Faustregeln, 3 Monate Liquidität oder 3 Monate meine Fixkosten abdecken können, ist wirklich ein Minimum. Weil ich als Unternehmer oder als Inhaberin oder als Gründerin trage ich auch die Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ich trage die Verantwortung für meine Kunden, für meine Lieferanten. Und da muss ich finanziell stabil sein dafür. Und wir haben gemerkt auch, dass die Firmen, die Rücklagen hatten, konnten auch schnell dieses, das war auch so ein Buzzword damals, so Pivoting machen. So, hey, ich passe meine Dienstleistung an die jetzigen Situationen an. Ich passe meine Produkte an die neuen Bedürfnisse der Kunden an. Und ohne Rücklagen kann ich dieses Pivoting nicht machen.
Ich glaube, es ist auch eine interessante Betrachtungsweise, ne? Dass wir das nicht nur als so ein negatives Thema sehen. Ne? Okay, wir müssen irgendwie Liquidität hamstern, damit wir einfach so eine Krisenzeit durchstehen können, sondern wenn wir Rücklagen haben, wenn wir einen guten Puffer aufgebaut oder liquide Mittel einfach haben, dann können wir, egal eigentlich was passiert, wir können uns immer überlegen, wie können wir uns vielleicht als Unternehmen an eine neue Situation anpassen oder welche Chancen haben wir generell. Also es trifft ja eigentlich nicht nur in Krisenzeiten zu, sondern ich habe auch in guten Zeiten noch die Möglichkeit, noch schneller vielleicht ein neues Produkt zu entwickeln, in einen anderen Markt zu gehen, mein Team aufzubauen. Also ich habe da einfach Spielraum, sowohl für den Krisenfall als auch für den Normalfall, da noch zusätzliche Dinge zu tun. Man muss nicht warten oder das aus dem laufenden Geschäft irgendwo abknapsen oder eben eine Finanzierungsrunde eingehen.
Total. Und diese Opportunitäten angehen können, spielt eine Riesenrolle, wenn es darum geht, diese Geschwindigkeit drauf zu haben. Weil viele Unternehmen, die keine Rücklagen gehabt hatten während Corona oder Schwierigkeiten schon oder Schwierigkeiten im Finanzbereich hatten, dann mussten ein bisschen so einschlafen erstmals, bis man wartet, okay, alles klar, ist die Krise durch und dann kann man langsam aufwachen. Die Unternehmen, die stabil waren, die mussten nicht diese Schlafphase einnehmen und das heißt, dass danach waren sie viel schneller unterwegs und viel schneller wieder ready for business sozusagen.
Und das hat sich ja seitdem so ein bisschen verstetigt, ne? Mit dem Thema dann auch Inflation, wo dann plötzlich Kosten gestiegen sind, was, wenn ich halt eine gute Planung habe, eine Szenarienplanung, die dann eben nicht nur darauf basiert, okay, was passiert eigentlich, wenn mein Umsatz mal zurückgeht, sondern was passiert eigentlich, wenn meine Kosten in bestimmten Bereichen oder wenn kritische Kosten, also zum Beispiel, wenn ich halt sehr energieintensiv unterwegs bin, was passiert, wenn es da eigentlich Preisausschläge gibt und bin ich darauf vorbereitet?
Total. Und das, diese Risiken einzukalkulieren und vorbeugend anzugehen, ist der Schlüssel dafür, wirklich den Weg voraus zu kennen. Und wenn man an diesen Risiken arbeitet, vorbeugend, dann, wenn die kommen, dann ist es nicht mehr so eine Riesenüberraschung. Und dann hat man vielleicht schon Lösungsansätze. Das kann Energie, das kann aber auch ein wichtiges Team, wichtige Mitarbeiter, das kann auch ein Kunde, der ein Volumen an Umsatz macht, was größer ist als die anderen. Das kann viele Dinge sein. Nur durch eine gute Vorbereitung und eine sehr gute Risikoanalyse, die normalerweise für eine GmbH sowieso Pflicht ist, kann man diese unvorhersehbaren Dinge angehen. Aber wenn man sich damit beschäftigt ist, sind die nicht unvorhersehbar.
Rebecca, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, sagt, okay, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Warum tun wir uns so schwer mit dieser Risikobetrachtung? Also bestimmt in den Gesprächen, die du auch führst mit deinen Kunden oder auch mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, ist bestimmt die Einsicht da. Aber was ist so schwer in der Umsetzung, aus deiner Erfahrung? Also warum tun wir uns dann trotzdem so schwer, uns mit diesen Unsicherheiten, mit diesen unangenehmen Dingen zu beschäftigen? Was steht da uns so im Weg?
Also ich kann das wirklich aus persönlicher Sicht auch sagen, weil ich, also seitdem es uns gibt, wir sind jetzt fast 7 Jahre auf dem Markt und wir mussten ein paar schwierige Dinge auch schon mal machen, und uns komplett neu erfinden, unsere Dienstleistungen, das Team und so weiter. Und vielleicht auf der einen Seite, weil es wir als Inhaber, wir glauben daran, dass es klappen kann. Wir müssen den Treiber sein, diese Accelerator sein für das Unternehmen. Und dann die Dinge, die uns verlangsamen könnten, sind oder die uns vielleicht wehtun könnten, das gehört nicht irgendwie zu unserem Wortschatz. Das wäre das eine. Das erste Mal, dass wir komplett uns neu erfinden mussten, das hat uns überraschenderweise erwischt, aber seitdem nicht mehr, weil seitdem gehen wir ganz genau alle Risiken an. Und das Zweite ist, dass auch vielleicht Finanzen sind nicht Komfortzone, ganz einfach. Die Komfortzone oder die Stärken liegen anderswo, aber definitiv nicht im Finanzbereich.
Dabei kann ich eben, wenn ich mich damit auseinandersetze, was passieren kann, viel aktiver mit diesen Dingen umgehen und fühle mich dann im Endeffekt auch nicht so getrieben, ja, von Dingen.
Ja, nicht so stark, so als Inhaber vielleicht.
Ja. Du hast es ja gerade schon auch anklingen lassen, weil ich glaube, die wichtige Frage, die jetzt auch mitschwingt, wenn, okay, ich habe verstanden, ich soll Liquidität aufbauen, ich brauche Rücklagen, wie viel soll es halt sein? Du hast gesagt, die Faustregel so von 3 Monaten Fixkosten, darauf kann man sich eigentlich nicht verlassen, das sollte nicht die Messlatte sein. Was würdest du sagen? Wie viel Puffer, wie viel Liquidität sollte ich aufbauen?
Ich glaube, dass es ist sehr unterschiedlich von Firma zu Firma. Es gibt und auch von Inhaber zu oder Gründerin zu Inhaber oder Gründerin, weil letztendlich, es gibt Gründer, die dann total risikoaffin sind und für die ist es in Ordnung, immer wieder von Null anzufangen. Und die brauchen wahrscheinlich weniger Sicherheit als jemand, der mehr diese Sicherheit braucht, um sein Unternehmen oder ihr Unternehmen dann aufzubauen. Die Faustregeln 3 Monate ist schon mal ein sehr guter Anfang. Nur die Herausforderung ist, dass viele denken, das ist Working Capital, der nicht für mein Unternehmen einsetzbar ist. Und ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, jeder muss ein bisschen für sich überlegen, wie will ich mein Unternehmen aufbauen? Was sind meine Werte? Was ist die Kultur, die ich habe? Und anhand dessen dann agieren. Und es gibt Unternehmen, die vielleicht von Schwankungen getroffen werden können. Die brauchen mehr Rücklagen, um aus dem eigenen Cashflow diese Dinge eingehen zu können. Aber es gibt Unternehmen, die vielleicht viel agiler oder flexibler unterwegs sind und die brauchen nicht so viele Rücklagen, um zumindest eine Basis zu garantieren. So.
Und bei der Berechnung vielleicht da nochmal ganz kurz, wenn du sagst Fixkosten, was würdest du alles mit reinziehen, damit wir das auch mal glatt sehen?
Klar, dadurch, dass es 3 Monate ist, definitiv Personalkosten, weil Personal kann man mittelfristig ändern, aber kurzfristig hat man nun mal Pflichten und Personalkosten sind nicht nur die Gehälter meiner Mitarbeiter, sondern auch die Sozialabgaben und alles, was ich brauche, sodass mein Unternehmen funktioniert. Das heißt, das wären dann Bürokosten und Betriebskosten und alles, was ich brauche oder was ich von einem Monat zum anderen nicht kündigen kann. So.
Wie sieht es mit dem Thema, dass ich auch kurzfristig in der Lage bin, vielleicht Ersatzinvestitionen zu tätigen, wenn mal irgendwas kaputt geht, also gerade oder wenn ich mir auch vorstelle, in der Gastronomie oder im Einzelhandel, irgendwas geht kaputt, irgendwas muss ich nachbestellen, wie auch immer. Wir hatten eine ganz, ganz spannende Sache, Podcast über das Thema eine Kaffeegründung. Und da ist eine Sache, die am Anfang auch völlig unterschätzt wurde, wie viel Geschirr alleine kaputt geht jeden Monat. So, ne? Was da dann quasi neu, und wenn man dann sagt, okay, ich möchte auch wertiges Geschirr haben, was da dann plötzlich an Kosten kommt oder auch das Thema, die Energiekosten wurden unterschätzt oder auch wie häufig elektrische Geräte kaputt gehen und dann wieder neu gekauft werden müssen. Also wie sieht es mit solchen Dingen aus, so unvorhergesehene Neubeschaffungen?
Also diese kleinere Beschaffungen wie Geschirr oder wie Energiekosten und da gilt wirklich dann immer, wenn ich anfange, dann mache ich eine Planung. Also ich kenne keinen Gründer, der seinen Businessplan gemacht hat und tatsächlich ein Jahr danach sagen kann, 100% getroffen, das war genau so. Das ist immer anders. Das heißt, es gilt wirklich da flexibel bleiben bei der Planung und wirklich diese Planung so oft, wie es notwendig ist, dann anzupassen. Das heißt, wenn meine Energiekosten höher sind oder meine Betriebskosten wie Geschirr oder Mitarbeiter oder Personal oder was auch immer höher sind, dann diese Planung schnell anzupassen. Und dann immer eine Rücklage haben für größere Investitionen, die kaputt gehen. Und das ist wahrscheinlich ab 1.000, 2.000 oder 5.000 Euro, je nach Unternehmensgröße. Und dann, wenn ich weiß, wie viel das kostet, das zu ersetzen, das immer der Seite zu haben.
Ja.
Weil sonst kann ich dann keinen Umsatz mehr machen. Das ist, wenn ich als Bäcker und ich habe keinen Ofen mehr, dann weiß ich, dass es dann schwierig wird, meinen Laden aufzumachen.
Ja, also das kommt dann eben auch noch auf die sogenannten Fixkosten oder Betriebskosten rauf, dass ich auch solche Fälle einfach abdecken kann und dann nicht das eine aus dem Topf nehmen muss, der eigentlich ja für die anderen Sachen reserviert ist.
Total. Und dann, wenn ich das Geld nehme, dann wirklich mir bewusst sein muss, dass es immer wieder kommen kann. Und von daher dann schnell die Rücklagen wieder aufbauen.
Ja. Dann lass uns nochmal stärker eintauchen in die Gründe für Liquiditätsprobleme. Also wo kommt das her? Was sind so Ursachen dafür, dass ich eben unregelmäßig Cashflows habe oder eben zu wenig Liquidität?
Es gibt leider aber viele Gründe. Das eine haben wir am Anfang gesprochen, das ist die Zahlungsmodalitäten und Forderungsmanagement. Wenn die Zahlungsmodalitäten nicht vorteilhaft sind für mich als Inhaber oder als Gründerin, dann habe ich automatisch dann schneller Probleme. Das heißt, wenn ich dann die Investitionen dann vorfinanzieren muss und der Kunde zahlt später. Das ist das eine.
Ja.
Dann wäre die Lösung, wirklich meine Zahlungsmodalitäten gerecht für beide Seiten zu machen und sich vielleicht in der Mitte zu treffen und statt von 4 oder 6 Wochen nach Projektabschluss dann wirklich ein paar Werktage nach Projektabschluss. Da muss ich aber in meinem Unternehmen dann die Prozesse sehr schlank und automatisieren, sodass ich fähig bin, eine korrekte Rechnung auszustellen. Weil das zweite Problem mit der Liquidität ist auch, dass viele machen Fehler bei der Rechnungsherstellung. Das heißt, dass entweder die Adresse vom Kunde oder die Menge oder die Beträge oder die Mehrwertsteuer oder was auch immer falsch ist und der Kunde zahlt einfach nicht. Und da kommen wir wirklich zu einem proaktiven Forderungsmanagement. Viele Inhaber tun sich schwer, nach Geld zu fragen, aber es muss weil es ist auch ein Respekt, den ich mein Unternehmen und meine Mitarbeiter gegenüber habe, ist, dass ich alle rechtzeitig zahle. Von daher, das ist auch eine Erwartung, die ich an meine Kunden haben kann.
Ja, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wir haben im Prinzip, wir sind ja jetzt auch schon 14, 15 Jahre unterwegs und auch in der Zeit nach Corona haben wir eben auch festgestellt, dass bei manchen Kunden länger gedauert hat, bis sie quasi ihre Rechnung bezahlt haben. Und wir haben dann bewusst gesagt, okay, wir setzen die Zahlungsfristen jetzt gerade für diese Kunden von 14 auf 7 Tage runter. Wir haben aber tatsächlich dann, weil die Rechnungen werden dann aus dem Office rausgeschickt und da gab es eine gewisse einen gewissen Widerstand. Oh, ist das nicht ein bisschen streng, wenn wir jetzt auf 7 Tage und jetzt soll ich auch noch extra darauf hinweisen, also so ein bisschen ein schlechtes Gefühl im Office-Management jetzt den Kunden im Prinzip zu sagen, okay, bitte zahlt ein bisschen schneller. Ne? Und da ist, glaube ich, auch so ein Auseinanderdriften als Unternehmer. Siehst du eben, okay, da sind jetzt schon 1 oder 2 Rechnungen offen oder es wird immer später bezahlt. Wir sind aber da tatsächlich dafür verantwortlich, dass auch die Gehälter bei uns pünktlich bezahlt werden. Insofern müssen wir bei diesen Kunden einfach andere Zahlungsmodalitäten gewährleisten. Und das war dann schon ein gewisser Kampf, da auch deutlich zu sein und auch nach den 7 Tagen direkt hinzuweisen, deine Rechnung ist noch offen, bezahl jetzt bitte innerhalb von 3 Tagen. Also aus der eigenen Praxis kann ich das nur widerspiegeln. Das ist dann gar nicht so einfach.
Total, aber dann auch auf der anderen Seite, es kann sein, dass die Kunden Herausforderungen haben, vorläufig. Und da gilt aber definitiv kommunizieren.
Ja.
Also hey, ich habe Probleme, ich möchte gern weiter, dass wir weiter zusammenarbeiten. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Und das ist dann, wir bewegen uns dann auf eine ganz andere Ebene, weil dann es ist dann beide wissen, wie die Lage ist und dann kann man trotzdem noch entscheiden, okay, wollen wir weiter zusammenarbeiten oder eine Pause einlegen.
Ja.
Aber das ist eine bewusste Entscheidung von beiden Seiten, weil wir haben auch von unserer Seite auch Kunden gehabt, die dann teilweise auch durch Corona dann Herausforderungen hatten mit der Zahlung. Und da aber eine offene Kommunikation ist alles.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe.
Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann machen wir weiter mit den Problemen oder den Ursachen.
Genau, also eine Ursache auch, aber die eher im Operativen liegt, ist, wenn ich meine Margen nicht richtig gerechnet habe. Das heißt, dass ich verkaufe meine Produkte oder meine Dienstleistungen für zu wenig Geld. Und das heißt, dass es gibt zu wenig Geld übrig. Wenn ich meinen Umsatz habe und meine Ausgaben, dann habe ich einfach zu wenig Marge. Und durch den Profit sieht man das ganz gut oder die Marge, aber dann, wenn ich kein Auge drauf habe, dann verschwindet das in meiner Liquidität und dann habe ich teilweise eine negative Marge, die dann widerspiegelt sich auf keine positive Liquidität. Nein. Das wäre das wirklich das dritte. Das ist der erste Punkt, woran wir immer mit neuen Kunden arbeiten. Das ist die Marge. Nein. Das ist eine richtige gute Kostenstellenstruktur, sodass ich dann wirklich sehen kann, alles klar, welche Kosten gehören wohin und daraus die Margen zu berechnen. Weil oft denken wir so, nee, wir sind fein, wir sind gut, wir verkaufen schon teuer, aber man vergisst viele Kosten, die da entstehen. Und langfristig ein senkenden Profit kann zu Liquiditätsengpässe führen.
Bei einem Produkt oder wenn ich Produkte verkaufe, kann ich mir das noch relativ einfach vorstellen. Ich glaube, wo viele auch Probleme haben, ist zum Beispiel im Agenturgeschäft.
Total, ja.
Wenn es dann um solche Dinge geht wie die Auslastung. Wir hatten neulich im Podcast die Mitgründerin von Klaneo, die Magdalena Müß, die ich dann auch gefragt habe, okay, wie viel muss denn eigentlich ein Berater bei euch ausgelastet sein, damit auch alle anderen nicht operativen Kosten, also HR, Office und so weiter, genau, gedeckt werden können und am Ende des Tages auch Geld verdient wird. So, und wo liegt diese Quote und kann ich diese Quote überhaupt benennen und habe ich das überhaupt im Blick?
Total, und deswegen, wenn wir mit Kunden arbeiten, die im Agenturgeschäft sind, da gehen wir in Zeiterfassung sogar rein, um sicher zu sein, dass die Margen richtig berechnet werden.
Ja, weil das Thema Auslastung und wie viel kann ich dem Kunden von der Arbeitszeit in Rechnung stellen, das sind diese zwei Größen, ne? den Tagessatz und dann aber eben auch die Auslastung. Und wenn die halt bei 40% liegt, dann glaube ich, klappt das nicht, dass unterm Strich für die Gesamtagentur zumindest eine schwarze Null steht.
Man muss das von Fall zu Fall kalkulieren. Also von außen sieht das wirklich eng aus, aber letztendlich, es hängt vom Businessmodell ab. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, diese Klarheit in den Finanzen zu kriegen, sodass ich tatsächlich das weiß und nicht glaube oder denke oder hoffe sogar.
Also du sagst im Prinzip, Mensch, wir müssen erst mal schauen, welche Kostenstruktur gibt es, wo fallen überhaupt welche Kosten an?
Genau.
Um dann mal zu kalkulieren, wie sind die Margen, auch im Vergleich zum Markt, oder?
Definitiv, genau. Das ist der Vorteil auch, den wir haben, dadurch, dass wir mit vielen verschiedenen Unternehmen haben, dann haben wir in der Zwischenzeit ein bisschen einen Benchmark aufgebaut und so können wir auch ein bisschen, also besser informiert unterwegs sein. Und es gilt nicht nur gegen den Markt, sondern auch in der Phase im Unternehmertum, in der ich mich befinde. Mhm. Weil ein Unternehmen, der schon aufgebaut hat, feste Strukturen, einen festen Kundenstand hat, hat andere Erwartungen an seine Zahlen als ein Unternehmen, der gerade 1 oder 2 Jahre am Markt ist und gerade anfängt, reife Produkte oder Dienstleistungen zu bringen und noch an vielen Dingen arbeitet. Nein. Im Unternehmen oder am Unternehmen. Aber definitiv, es ist wichtig, ein paar Maßstäbe zu haben, sodass das wirklich die Basis ist. Okay, ich muss mindestens so viel Prozent Profit haben für meine Phase im Unternehmen, meine Größe oder mein Businessmodell. Und sonst arbeite ich tatsächlich für eine schwarze Null und ich glaube nicht, dass das Ziel ist für viele Unternehmer.
Nee, weil ich dann ja auch keine Rücklagen bilden kann. Ne? Das haben wir ja auch schon besprochen. Und dann irgendwann kommt eine schwierige Phase und dann habe ich keine Manövriermasse.
100%, ja.
Ein Punkt, den ich mir noch vorstellen kann, gerade eben am Anfang, dieses Thema, wie schnell komme ich mit meinem Produkt überhaupt in den Markt und verzögern sich halt Projekte. So, wenn das passiert, kommt aber eben kein Umsatz rein und dann auch kein Cash. Gleichzeitig habe ich aber eben die Kosten. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Also bei uns, wir arbeiten tatsächlich mit einem bunten Strauß an Kunden und viele von unseren Kunden tatsächlich versuchen so schnell wie möglich irgendwas ready to market zu haben. Das heißt, dass auch wenn das Produkt nicht perfekt ist oder wenn das Businessmodell nicht vollständig ausgedacht ist, aber erstmals ausprobieren. Wenn ich eine Hardware habe und ich weiß, ich will die Lizenz in der Zukunft dafür verkaufen, das heißt, dass ich würde dann ins Abo-Modell gehen, dann erstmals konzentriere ich mich auf die Hardware. Danach kann ich dann die Mittel haben, um meine Lizenz zu verkaufen. Wenn ich ein Produkt habe, in Social Selling oder Social Recruiting, dann erstmals herausfinden, ob meine Kunden das wollen oder das sich leisten können und danach irgendwas am Markt bringen, was schon vielleicht 80% der Bedürfnisse oder der Kunde erfüllt. Und dann an die 20% kann ich arbeiten, wenn ich Cashflow-positiv bin.
Es ist vielleicht auch, dass da viele so ein bisschen dann Sorge haben vor einem negativen Feedback. Aber ich glaube, wir können das auch wieder umdrehen. Wenn ihr das schon frühzeitig bekommt, dann habt ihr einfach noch genug Puffer, um auch an dem Produkt noch was zu ändern oder eben euch was ganz anderes auszudenken. Wenn ihr halt lange an euren Dingen arbeitet, bis ihr denkt, es ist perfekt und geht dann raus, dann ist oftmals nichts mehr da.
Und auch nicht perfekt.
Ja, und perfekt ist es ja auch nicht. Das ist ja nur die eigene Vorstellung von perfekt. Nur dann ist eben kein Spielraum mehr da.
Nee, und wir merken auch, unsere Kunden, die haben einfach eine offene Diskussion mit dem Kunde. Und dann so entstehen dann Testblasen, oder Testballons, die dann vielleicht ganz tolle Produkte sein können fürs Portfolio oder ganz tolle Dienstleistungen werden können. Aber nur wenn man diese Testballons startet, kann man sehen, ob das im Markt gut ankommt oder nicht. Mhm. Sonst mache ich mir nur ich, myself and I, Gedanken und das kann total daneben liegen.
Ja, vielleicht noch ein Punkt, quasi vielleicht das Timing. Wann suche ich nach einer Finanzierung, auch nach einem Kredit vielleicht, nach Investoren, weil was wir auch häufig hören, auch von Beratern, ist, naja, die Bank gibt dir Geld, wenn du es eigentlich nicht brauchst, aber sie gibt dir kein Geld, wenn du es dann ganz dringend und kurzfristig brauchst.
Ja, genau. Also wenn die Unternehmer und Inhaberinnen dann arbeiten mit einem Cashflow-Forecast, dann sind die Bottlenecks sowieso bekannt. Mindestens 4, 5, 6 Monate im Voraus. Das heißt, dass ich weiß heute, ob ich über Weihnachten, Januar oder was auch immer ein Bottleneck haben werde. Das ist ein Riesenvorteil, weil dann habe ich noch eine Vielfalt an Opportunitäten, an die ich angehen kann und Dinge probieren kann. Wenn mein Bottleneck in 2, 3 oder 4 Wochen ist, dann sind schon ganz viele von diesen Lösungsansätzen weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Und definitiv, ob externe Finanzierung, ob Konsolidierung aus dem eigenen Cashflow finanzieren, ob Kredit oder was auch immer, ich muss diese Entscheidung für mein Unternehmen bewusst treffen können. Weil sonst, wenn ich die kurzfristig treffen muss, dann tut sowieso alles weh. Aber wenn ich diesen Bottleneck in 4, 5 oder 6 Monate habe, dann kann ich strategisch diese Herausforderung angehen.
Also auch da nochmal ganz wichtig, das schließt den Bogen auch zu deinem, was du am Anfang gesagt hast. Liquidität ist nicht mein Kontostand, beziehungsweise ist das nur eine Momentaufnahme. Viel wichtiger ist, dass ich weiß, wie sieht die Liquidität in 6 bis 12 Monaten aus. Und das kriege ich wiederum nur durch eine gute Planung, die dann auch diese ganzen anderen Punkte, die du aufgezählt hast, na, ich weiß eigentlich, welche Kosten ich habe, wie sich die entwickeln. Ich plane realistisch auch meinen Umsatz und kalkuliere vielleicht auch ein, dass ich später an den Markt gehe. Also ich habe da auch schon Puffer. Und dann sehe ich, in 6 bis 12 Monaten habe ich im Zweifel dann folgenden Kontostand.
Genau.
Und also ich muss meinen Kontostand der Zukunft quasi kennen. Und dann kann ich heute agieren und einen Kredit aufnehmen und so weiter. ist auf jeden Fall noch genug Spielraum da.
Total. Und bei der Planung gilt auch realistisch sein, weil oft haben wir die Einnahmen im Griff. Das ist ja klar, das ist die schöne Seite. Aber wir müssen auch die zukünftigen Ausgaben gut planen.
Gibt es noch ein großes Problem oder ein Hauptproblem, das du siehst, woraus quasi Liquiditätsengpässe resultieren?
Für mich oder für uns, das, woran wir viel arbeiten, ist diese Planbarkeit. Weil die Planbarkeit ist wirklich das A und O, wenn es darum geht, Liquiditätsengpässe oder Liquiditätsherausforderungen anzugehen. Weil wenn ich weiß, was in der Vergangenheit passiert ist und was heute ist, das sagt mir nicht, wie ich dann mein Unternehmen in 12 Monaten bauen werde. Und diese Planung ist, realistische Planung ist wirklich ein Schlüssel zum Erfolg. Weil mit den richtigen Informationen werde ich meine Entscheidungen treffen können. Und da steuere ich mein Unternehmen proaktiv und nicht reaktiv. Nee. Weil reaktiv zu sein, ist wirklich das schlimmste Gefühl, was man als Unternehmer oder auch Gründerin haben kann. Ja. Und von daher, diese Planbarkeit, das ist ich predige immer dafür und wahrscheinlich nicht oft genug. Aber und das hört sich langweilig oder wie ein goldener Käfig oder wie auch immer an. Aber diese Planbarkeit muss sein. Und es gibt so viele Tools da draußen jetzt auf dem Markt, die A, nicht teuer sind und B, tatsächlich vielleicht auch für Non-Finance-People Spaß machen.
Ja, wobei auch die Tools nur so gut oder die Ergebnisse der Tools nur so gut sind wie der Input, den ich reingebe. Also nichtsdestotrotz, ich spare mir viel Excel-Akrobatik, aber die Auseinandersetzung mit den Dingen, was könnte passieren, was kommt da eigentlich noch, wofür will ich in 6 Monaten eigentlich Geld ausgeben? Ich glaube, das ist halt etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss. Wenn jetzt der eine oder andere darüber nachdenkt, okay, ich gucke mir mal mein Unternehmen ein bisschen genauer an. Welche Kennzahlen würdest du jetzt erstmal empfehlen, soll ich mir mal raussuchen, zusammenstellen, um einen Eindruck zu bekommen, wie gut vielleicht mein eigenes Cashflow-Management ist? Worauf soll ich zuerst schauen, um erstmal so ein paar Kennzahlen vielleicht erstmal zu ermitteln und dann zu bewerten, wie sieht es bei mir aus und was kann ich tun?
Also das Erste, was ich schauen würde, ist definitiv, dass ich eine realistische Umsatz- oder dann eher Cash-In-Planung habe und dann auch Cash-Out. Mhm. Und dass ich weiß, was mein Break-Even-Point ist. Mein Break-Even ist wirklich alle Ausgaben, die ich pro Monat habe. Da muss ich mehr machen als dieses Break-Even, um positiv zu sein. Viele wissen nicht so richtig, wie viele Ausgaben die jeden Monat haben. Und dafür dann das beeinflusst A, den Profit und dann B, definitiv die Liquidität. Ja. Das Zweite ist wirklich, die Zahlungsmodalitäten wirklich sich nochmal anschauen. Und wenn wir die zwei schon machen, dann ist schon viel gemacht. So. Also Umsatz definitiv oder Cash-In, dann die Marge oder dann das Break-Even-Point für das gesamte Unternehmen. Wie viel Umsatz oder wie viel Geld muss ich einnehmen, um meine Kosten abzudecken? Und dann die Zahlungsmodalitäten in Days oder was auch immer so. Und wenn ich Cashflow negativ bin, dann wirklich meine Burn-Rate. Meine Burn-Rate ist, wie viele Monate ich überleben kann mit den Kosten, die ich habe und mit dem Geld, was ich habe. Ganz einfach. Okay. So. Weil dann weiß ich, alles klar, in 6 Monaten habe ich kein Geld mehr. Da muss ich entweder Cashflow-positiv sein oder dann eine Anschlussfinanzierung finden.
Und vielleicht jetzt noch ein paar Notfallmaßnahmen für die, die jetzt vielleicht schon merken, ups, unser Kontostand sinkt auch von Monat zu Monat. Irgendwas scheint nicht richtig zu laufen. Was sind vielleicht Dinge, bei denen du häufig gesehen hast, okay, wenn wir die 3 Maßnahmen erstmal ergreifen, dann haben wir erstmal ein bisschen Zeit zum Durchatmen.
Das eine ist durch die Kosten gehen und dann mehr die 3 größten nehmen und dann schauen, alles klar, was kann ich daran ändern? An diese 3 größten Posten. Und dann den ganzen, weil das ist dann der größte Hebel. Dann kann ich viel schneller was ändern. Und dann auf der anderen Seite wirklich die Analyse bis zum Schluss machen und sagen, brauche ich das nicht? Oder eher nicht nur brauchen, sondern ist das umsatzrelevant oder nicht? Mhm. Bringt mir diese Kosten, diese Ausgaben oder diese Maßnahmen kurzfristig Umsatz oder ist es eher so ein Nice-to-have wie ein Abo oder wir hatten auch Kunden am Anfang, die bei uns angefangen haben, die dann Unmengen an IT-Tools hatten. Aha. Und man unterschätzt, wie viele IT-Unternehmen oder diese SaaS-Unternehmen dann tatsächlich dann Abos abschließen und dann wie viel sich dann sammeln kann.
Ja.
Also wirklich das Erste ist ein Deep Dive in die Kostenstruktur reingehen und dann eine Planung. Was kann ich ändern? Wie schnell ändert sich das? Weil wenn ich dann zum Beispiel mein Team reduziere, dann das wird sich nicht sofort passieren, sondern eher in 3 bis 6 Monate werde ich eine Änderung sehen. Bei den Abos genauso, weil oft schließen diese SaaS-Unternehmen dann Jahresabos ab. Und wirklich alle Kosten durchgehen. Das Zweite, wenn ich wirklich Probleme habe, dann was kann ich liquide machen?
Nein.
Was kann ich verkaufen, vermieten, untermieten, sodass ich schnell an Cash komme?
Du hast jetzt ganz spannend das ganze Thema Software aufgezählt. Ich war neulich auch überrascht, wo wir noch Verträge haben und was sich dann so zusammenläppert. Vielleicht ganz, ganz spannendes Beispiel, wobei das eben dann schon viele Jahre zurückliegen. Deshalb ist es ein bisschen anders. Wir hatten auch den CEO von Ströer schon zu Gast hier im Podcast. Und die haben halt bei ihren Expansionsphasen auch Rückschläge gehabt. Sie waren kurz davor, Covenants zu reißen, also Finanzierungsbedingungen, und mussten halt auch große Sparmaßnahmen dann auf der einen Seite und natürlich aber auch Vertriebsmaßnahmen auf der anderen Seite ergreifen. Und sein Beispiel, wie er das dann eben illustriert hat, ist, dass er als CEO damals tatsächlich, war natürlich ein großes Gebäude, wo die auch gesessen haben, durch jedes Büro gelaufen ist und überall Glühbirnen rausgedreht hat, wo es nur ging.
Ja.
Und dann ganz viele kleine Maßnahmen haben dann aber am Ende des Tages dazu geführt, dass sie natürlich dann auch mit, wir haben auch einen großen Kunden dann noch gewonnen auf der Zielgeraden, aber in Summe haben sie dann eben diese Covenants, die eben Umsatz im Verhältnis zu Kosten, gab es ein paar Kennziffern, dann geschafft haben und dann wirklich ein ganz konsequentes Kostenmanagement durchzuführen, illustriert das da auch. Ein Beispiel, damals waren es eben die Glühbirnen, heute ist es die Software. Mittlerweile haben wir auch LED, das heißt, die Glühbirnen verbrauchen nicht mehr so viel Strom, aber es sind viele, viele Kleinigkeiten, die dann in Summe sich dann doch bemerkbar machen können.
Auch Reisekosten.
Ja.
Sind diese Reisen eher Business-Tourismus oder sind diese Reisen tatsächlich, haben die einen direkten Einfluss auf den Umsatz? Wenn ja, dann ist es ganz einfach. Diese Reisen müssen stattfinden. Wenn es eher Business-Tourismus oder Nice-to-have, dann wenn ich Herausforderungen in meine Liquidität habe, dann muss ich definitiv dann diese Kosten angehen.
Bevor wir zum Abschluss kommen, du hast am Anfang, das hören vielleicht jetzt nicht viele so gerne, gesagt, gerade nach Wachstumsphasen ist es unglaublich wichtig, auch zu konsolidieren.
Ja.
Und wir haben das volkswirtschaftlich ja auch schon seit einem guten Jahrhundert, dass man im Prinzip eigentlich sagt, na gut, wenn es gut läuft, sollten wir Schulden zurückfahren. So.
Genau.
Vielleicht kannst du da aber nochmal jetzt quasi einen Appell an alle richten, gerade nach diesen guten Jahren oder in den guten Jahren, an das Thema Rücklagen zu denken und auch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, wie diese Konsolidierung stattfindet und warum die einfach so wichtig ist.
Also jede Wachstumsphase ist eine ganz tolle Phase. Nur in so einer Wachstumsphase findet ganz viel statt. Also man ist euphorisch, man wächst, man macht mehrere Standorte auf. Und dann vielleicht guckt man nicht immer auf die Zahlen. Weil nach 1, 2 oder 3 Jahren von dieser Wachstumsphase, dann vielleicht sind ein paar Standorte nicht so profitabel, wie wir es uns gedacht haben. Oder ich baue mehrere Firmen auf, also unter einen Hut. Und dann habe ich mehrere Tochtergesellschaften. Und nicht alle Ideen sind so profitabel, wie ich es mir gedacht habe. Und dafür dann gilt diese Konsolidierungsphase, um nochmal ein bisschen dieses Wachstum in Frage zu stellen und zu sagen, alles klar, ist der ROI da, wie ich es mir erwartet habe, wie das auf Papier stand vor 2, 3 Jahren, als wir diese Idee hatten, diese Tochtergesellschaft, Standort, Land, was auch immer, oder Team, oder Produkt aufzubauen. Ist der ROI da oder ist es doch dann nicht so profitabel, wie wir es uns dachten? Und diese Konsolidierung gilt, muss nicht unbedingt wehtun, sondern die ist auf die Basis. Es ist ein bisschen, also Wachstum ist so wie eine Treppe. Und dann ist es diese Konsolidierung ist die Basis, um wieder wachsen zu können und diese Profitabilität, die ich brauche zum Wachsen, dann aufrechtzuerhalten. Und das ist so ein natürliches Passieren, dass die Konsolidierung gibt mir die Tools und auch die Energie, dann weiter zu wachsen, langfristig.
Ja.
Ohne, wenn ich dann aus meinen eigenen Mitteln oder positiven Cashflow wachsen will. Und die Rücklagen, also für mich ist das Größte, wenn ich das auf mich spiegeln darf, ich muss Geld für meine Teams und für meine Investitionen und für meine Dienstleister haben. Das ist das Größte für mich. Weil das hat mit Respekt zu tun. Respekt für die Dienstleistung, die meine Teams bringen. Respekt auch für die Dienstleistung, die meine Lieferanten bringen. Und wenn ich keine Rücklagen mehr habe, dann kann ich das nicht angehen und verliere ich ein bisschen mich selbst und mein Unternehmen dadurch. Weil Vertrauen aufzubauen dauert Jahre oder Monate, aber Vertrauen zu verlieren, das kommt innerhalb von 5 Monaten. Und wenn ich keine gute Kommunikation in schwierige Zeiten oder dann keine Rücklagen habe, dann verliere ich ein bisschen dieses Vertrauen. Und wir wissen alle, dass im Business Vertrauen ist das A und O.
Das A und O, ja. Ja, und vielleicht kann man das auch so ein bisschen, diese Wachstumsphase mit dem trainieren auch vergleichen. Ne? Also ich kann mich halt, ich kann super viel trainieren, irgendwann werde ich fit. Wenn ich dann aber aufhöre,
ja,
dann geht diese Fitness auch relativ schnell wieder weg. Ne? Und jetzt ist das in der Wachstumsphase, wie du gesagt hast, der Fokus liegt ja erstmal auf Wachsen, ne? Markt erschließen, Vertrieb, Kundengewinn. Und irgendwann dann aber auch wieder den Blick zu haben, okay, wie sieht's jetzt finanziell aus? Lasst uns mal wieder ready oder fertig für die oder bereit für die nächste Wachstumsphase werden. Dafür brauchen wir ja auch wiederum Cash.
Genau.
Insofern da dann immer diese Balance zu halten und immer wieder selber fit zu werden. Ne? Also Financial Fitness ist, glaube ich, auch so ein Thema für jedes Unternehmen.
Total.
Was, glaube ich, total wichtig ist.
Und wirklich diese Testbalance, also gerne machen, Dinge testen. Hey, in meiner Industrie gibt es keine Verkaufs- oder Vertriebsteams, aber ich will es testen. Hey, wir gehen auf diese ganz teure Messe, ich will es testen. Aber dann immer, immer den ROI daraus rechnen. Okay, hat sich das gelohnt? Hat sich das nicht gelohnt? Wie lange will ich das testen? Wie viel Budget will ich dafür einplanen? Mhm. Und dokumentieren, sodass wenn ich nächstes Jahr auf die gleiche Messe gehen, zumindest habe ich die Learnings.
Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wann bin ich bereit, die Reißleine zu ziehen? Ne? Welche Grenzen setze ich mir da selber?
Ja.
Und ich kann ja Grenzen auch gerne wieder verschieben, aber da muss ich einen guten Grund haben. Und dann sollte ich vielleicht diesen Grund auch challengen lassen durch andere, um eben nicht immer weiter dran festzuhalten, sondern irgendwann tatsächlich auch zu sagen, okay, das war das Budget, was wir uns gesetzt haben. Wir kommen da nicht zu einem Ergebnis, zu einem positiven Cashflow.
Ja.
Und das ist dann schädlicher für das Unternehmen insgesamt.
Ja, total. Und diese Tests, wir haben auch in den letzten 2 Jahren so oft zum Beispiel eine App selbst bauen.
Nein.
Das ist das Typische. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Wir haben schon 100, 150, 200.000 investiert. Aber wir wollen diese App haben.
Nein.
Und obwohl die Programmierung schwierig ist, man musste dreimal nochmal starten und dann vielleicht mit so einer 80% Lösung off the shelves kann man auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Und das ist also ein Beispiel, den wir bei mehreren Inhabern gesehen haben, ist App selbst programmieren. Das kann, und dann verliert man noch den Überblick, weil man will nicht aufgeben und dann redet man das schön.
Ja, ganz wichtiges Thema, glaube ich. Ne? Und es geht da gar nicht um das Aufgeben, sondern auch einfach zu sagen, Mensch, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wie würde ich es dann ab jetzt machen?
Total, genau.
Und wenn ich dann eigentlich zum Schluss komme, okay, nee, ich würde das Projekt eigentlich nicht nochmal starten, dann halt einfach auch beenden.
Ja, dieses Mut, weil auch diese Failure Culture ist auch, glaube ich, hier in Europa nicht so angesagt wie in den Staaten oder in anderen Kontinenten. Aber wir haben oft die Angst zu versagen. Und diese Angst zu versagen bringt uns teilweise vielleicht Dinge länger zu machen, als es sein soll.
Rebecca, lass uns jetzt einfach nochmal ein Stück nach oben, wie so ein Heißluftballon, über den Dingen schweben. Wenn du zum Abschluss deine wichtigsten Punkte für alle die, die jetzt zuhören, mitgibst rund um das Thema Liquidität, Liquidität steuern, Liquidität gut im Griff haben, Liquidität managen, was möchtest du ihnen mitgeben?
Also das eine ist, dass deine Liquidität heute ist nicht eine Liquidität von morgen. Wir steuern oft sehr vergangenheitbasiert, aber die Vergangenheit gibt mir nicht, wo meine Firma in der Zukunft sein wird. Das heißt, dass Klarheit in der Planung und in der Zukunft zu haben, ist, glaube ich, ist das A und O im Business. Und auf der anderen Seite weniger mich darauf zu konzentrieren, ob das gut ankommt, mein Forderungsmanagement, oder ob die Höhe von meinen Preisen gut ankommen, sondern die Entscheidungen zahlenbasiert zu treffen, gibt mir oft die Antwort dazu, ob das Projekt profitabel ist oder nicht, ob ich das angehen soll oder nicht. Aber Klarheit in den Finanzen, zukunftsbasiert, ist super wichtig. Also Finanzen ist nicht kompliziert, weil wenn es kompliziert ist, dann ist es nicht umsetzbar. Aber meine 5 bis 7 Zahlen im Griff zu haben. Und da gehört klar Umsatz und so weiter, aber auch Liquidität, Break-Even-Point und Liquiditätsreichweite dazu. Und es muss wirklich nicht kompliziert, es muss einfach umsetzbar sein.
Ich glaube, das nehmen wir mal zum Anlass, auch uns über eine neue Folge zu unterhalten, wo wir einfach mal diese 7 Zahlen, die wir als Unternehmer, Unternehmerin im Blick behalten sollten, mal genauer durchzugehen, mal genau zu definieren, auf wie wir die ermitteln und welche Probleme es vielleicht auch bei der Ermittlung gibt, sodass dann vielleicht die Zahlen eigentlich ganz gut aussehen, aber ich habe sie vielleicht falsch berechnet. Kann natürlich auch ein Problem sein.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Rebecca, vielen Dank für die Einblicke in die Tipps oder in die Einblicke zum Thema Liquidität, für die Tipps, wie wir es schaffen können, Liquidität besser zu steuern, auch mehr Liquidität aufbauen zu können. Und auch da einfach fit zu bleiben als Unternehmen, um dann in Zukunft zu navigieren, aktiv steuern zu können und auch Krisenzeiten durchmachen zu können, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Rebecca, vielen Dank.
Danke dir, René, für das ganz, ganz tolle Interview und B, für die Einladung.
Gerne. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein paar Anreize, euch mit dem ja vielleicht unbequemen Thema Finanzen ein bisschen stärker auseinanderzusetzen, das auch als Chance zu sehen, mehr Spielraum zu gewinnen als Unternehmer, Unternehmerin, mehr Freiheiten erlangen zu können und euch weniger häufig als Getriebene vielleicht zu sehen oder mit den Einschränkungen, mit denen ihr vielleicht jetzt gerade zu kämpfen habt, weil das ist dann das positive Ergebnis daraus. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Liquidität, ihr findet Rebecca auch auf LinkedIn, natürlich auch mit ihrem Unternehmen Counting the Apples und könnt sie da gerne anschreiben. Wenn ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de und bewertet gerne den Podcast auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Ansonsten wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren Projekten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.